Also nun näher zu der Frage, wie ich nach Hessen gekommen bin und zur Gründung der Odenwaldschule. Im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts hat mein 32 schon verstorbener Freund Georg Klassensteiner, der jahrzehntelang der Stadtschulrat von München war und später Professor an der Universität wurde, immer wieder wie ein Löwe dafür gekämpft, mich nach Bayern, nach Oberbayern zu bringen. Er ist mal einen ganzen Sonntag mit mir im Isartal herumgestiefelt, um sich nach einem geeigneten Grundstück umzusehen. Er hatte die Landesinsame bereist, Kirchensteiner, und stand damals, existieren ja schon eine ganze Menge. Hermann Lies allein hat ja 7 Heime gegründet. Und Kirchensteiner stand ihnen sehr kritisch gegenüber. Aber setzte seine größten und liebsten Hoffnungen auf die Entwicklung meiner Ideen und besonders auf ihre praktische Ausführung.
Waren Sie da schon in Wickersdorf, Herr Geheb, als Sie mit Herrn Kirchensteiner
reisten? Ja, ja. Wir lernten uns schon in Haubinder kennen. Da waren wir mal gastweise ein paar Tage und sind dann in herzlichem Kontakt geblieben. Dann mein Bruder, der Semitismus in München lebte, war ich ja öfters zu Besuch dort und dann natürlich immer mit Kirchensteiner zusammen, den ich übrigens für den größten Pädagogen der Neuzeit halte, und zwar nicht nur Deutschland, sondern der ganzen Welt. Bedenken Sie also, das war vor der Vorgründung der Odenwaldschule im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts, dass Kirchensteiner wie ein Löwe kämpfte mit dem bayerischen Kultusministerium, um mich auch nach Bayern zu bringen, um mich dort durchzusetzen. Ich habe ja immer wieder ihn ausgelacht, aber er erwiderte mir, er war Mitglied der katholischen Kirche, er erwiderte mir dann, wenn ich auf die Zusammensetzung des bayerischen Kultusministeriums hinwies, unsere Pfaffen sind auch nicht schlimmer als ihre protestantischen Pfaffen.
Ja, ja, ja.
Und ich habe einen wunderschönen Brief von Kirchensteiner, der mehr aussieht wie die Schlachtordnung, die ein General entworfen hat, wo ganz genau angegeben ist, welche Ministerialräte er aufs Korn nehmen wollte und welche ich nehmen sollte. Und an welchem Tag und in welcher Stunde meine umfangreiche Denkschrift im Briefkasten des Kultusministeriums liegen sollte. Es kam schließlich zum Klappen und Kirchensteiner sagte mir noch, verlieren Sie nicht den Mut, wenn Sie ein halbes Jahr auf Antwort warten müssen. Bei uns geht alles langsam. Nach 3 Tagen kam ich die umfangreiche Denkschrift zurück mit der Unterschrift, kann nicht genehmigt werden, Trainer. Ja. So hieß ja damals der bayerische Kultusminister.
Dann hat das vermutlich also, aber nicht sehr gelesen.
Bayern war ausgeschaltet. Ja. Als ich in Wickersdorf im Frühling 1909 verlassen hatte und zunächst einer sehr nötigen Erholung lebte, neben Babenberg möchte ich mich nicht weiter über meine Vergangenheit vor der Odenwaldschule äußern. Ich müsste dann sehr kritisch und polemisch werden, was ich jetzt für eine unverantwortliche Zeitvergeudung halten würde. Nur das sei vielleicht erwähnt, dass das rasch aufblühende Wickersdorf mein Lieblingskind gewesen ist.
Von all den alle Gründungen. Der Urheber des Gedankens, nicht? Von Wickersdorf.
Ja, freilich.
Ja.
Ich war in großer Verlegenheit. Dutzende von Eltern warteten auf mich, dass ich schleunigst ein eigenes Heim für sie gründete, und zwar mit Kollegation. Und da gab mir der geniale Georg II., Herzog von Sachsen-Meiningen, denn sowohl Herr Binder wie Sachsen-Meiningen, wie Dickersdorf lagen im kleinen Herzogtum Sachsen-Meiningen. Der stellte mir ein kleines Lustschloss mit Nebengebäuden, also seine Domäne Dickersdorf,
gratis ja.
zur Verfügung. Es hatte sich eine wirkliche Freundschaft entwickelt zwischen dem alten Herzog und mir. Und so habe ich dort meine besten Kräfte einige Jahre hingegeben, um Dickersdorf aufzubauen. Also 1909 hatte ich es verlassen und nachdem ich mich einige Monate erholt hatte, reiste ich herum in den gebirgischen Gegenden Deutschlands, um den Platz für meine eigentliche, ganz selbstständige Schöpfung zu suchen. Denn in Herr Binder war ich doch Angestellte von Lies, auch als ich Herr Binder selbstständig leitete. Und in Wickersdorf war ich auch nicht ganz selbstständig, aber es würde zu weit führen, das näher auseinanderzusetzen. Und nun wollte ich ganz selbstständig und unabhängig ans Werk gehen, meine Ideen und Grundsätze praktisch durchführen. Das war in erster Linie für mich eine politische Frage. Mein eigentlicher Heimatstaat, Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach, der physikalisch schon in Frage gekommen wäre, denn ein kleiner Teil davon zum Beispiel liegt in meinem heimatlichen Rhöngebirge, an dem ich auch heute noch mit allen Fasern meines Wesens hänge. Aber in diesem Staat, wo doch ein Goethe-Minister gewesen ist, hat sich das Kultuswesen so reaktionär entwickelt, dass das für mich gar nicht in Frage kommen konnte. In Sachsen-Meiningen war einfach, ich wollte gleich ein Haus vorfinden, um anzufangen, und da war einfach kein solches Haus zu finden. Ich hatte, als ich noch mit Lies zusammenarbeitete, wiederholt, Sachsen-Meiningen, dieses kleine Land, durchwandert oder durchfahren, da Lies einen dritten Platz für sein Heim suchte. Und es war einfach nichts zu finden, sodass ich ihm schließlich riet, sich das Schloss Bieberstein in meiner heimatlichen Rhön anzusehen. Und er griff sofort zu. Und so hat er Bieberstein gegründet und geleitet, seitdem ich Herr Binder leitete. Also kam Sachsen-Meiningen auch nicht mehr in Frage. Preußen, daran war gar nicht zu denken. Und Bayern war ausgefallen. Also so merkwürdig, wie das jetzt berühren wird, es schien mir schließlich nur noch zwei Staaten in Frage zu kommen. Das Großherzogtum Oldenburg, wo ein außerordentlich vernünftiger Kultusminister war, ich glaube, er hieß Menge, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar gab es da auch wunderschöne Landschaft am Uckleissee in der sogenannten Holsteinischen Schweiz. Ich habe mir das angesehen und das kam ernstlich für mich in Frage. Und dann hatte ich ein merkwürdiges Vertrauen zu Hessen, obgleich ich es eigentlich gar nicht kannte und ich von allen Seiten gewarnt worden war. Hessen sei grundsätzlich gegen Privatschulen, also ich würde dort nie ankommen. Ich könnte gleich noch erwähnen, dass auch das damalige Königreich Sachsen für mich in Frage gekommen wäre. Nämlich ein Komitee, das die Gründung der Gartenstadt Hellerau bei Dresden ins Werk gesetzt hatte. Aber zu jener Zeit war ein großes Fabrikgebäude dort von Karl Schmidt, dem Möbelfabrikanten. Sonst war das Terrain eine Sandwüste. Aber man glaubte fest an die Gründung dieser Gartenstadt und man wollte, dass ich das ganze Schulwesen da in die Hand nehme. Also ich habe mich ernsthaft dafür interessiert und habe mit dem sächsischen Kultusminister eine eingehende Diskussion gehabt, der mich fragte, ob ich eventuell auf Kollegation verzichtete, denn das sei ein totales Novum und er fürchte, ich würde damit nicht durchdringen. Ich sagte aber, dass gemäß Conditio sine qua non sei und er sagte, dann müsse ich den ganzen Korridor entlang in jedes Zimmer hereingehen, mich bei jedem dieser Geheimräte und Ministerialräte melden lassen und mit jedem über die Kollegation diskutieren.
Und jeden überzeugen.
Das tat ich und das Resultat war positiv. Ja, also man gab mir die Zusicherung, dass das Ministerium bereit sei, mich ins Königreich Sachsen hineinzulassen. Aber dann hatte ich ein schweres Bedenken. Dieses Komitee war ganz und gar Anhängerschaft einer gewissen kulturellen Richtung, die sich um die damalige Zeitschrift Kunstwart gruppierte, die von Ferdinand Abinarius herausgegeben wird. Eine sehr anständige, schöne Sache, aber es war mir etwas unheimlich, sozusagen mich festzulegen auf diese kulturelle Richtung, also sozusagen einzuschwören. Ich wollte ganz frei und ganz unabhängig sein und kehrte also da doch Dresden den Rücken und beschloss es in Hessen zu versuchen. Kam im Sommer 1909 dorthin und nahm ein Zimmer in einem Hotel in der Rheinstraße.
Das war in Darmstadt jetzt, ja?
In Darmstadt.
Aha, ja.
Und schrieb mir eine umfassende Denkschrift für das Ministerium, die hauptsächlich aus einer Verteidigung der Kollegation bestand. Denn das war auch für Hessen eine verdächtige Neuheit. Ich wurde von dem geheimen Oberschulrat Dr. Ludwig Notnagel im Kultusministerium empfangen. Doch genauer gesagt, das damalige Hessen hatte kein eigenes Kultusministerium, sondern das Ministerium des Innern hatte eine Abteilung für Schul- und Erziehungsangelegenheiten. Aber der genannte Geheimrat Notnagel, schon ein älterer Herr, tat sozusagen die Arbeit des Kultusministers, war die entscheidende Persönlichkeit. Es war ein unendliches Glück und wer sich an der Odenballschule freut, sollte nicht umhin können, mit Dankbarkeit dieses wirklich ganz genialen Mannes zu gedenken, der wirklich als Mensch groß bedeutend war, von außerordentlich weitem Horizont, außerordentlich großer Bildung. Er war früher Gymnasialdirektor in Darmstadt gewesen und besonders tief durch die Kultur des alten Hellas berührt. Und er empfing mich mit offenen Armen und studierte sehr bald meine Denkschrift und reagierte uneingeschränkt positiv auf sie. Er übernahm auch gleich im Ministerium das Amt des amtlichen Betreuers, indem er jedes Jahr einen hohen Tag in der Odenwaldschule verlebte. Er sorgte auch dafür, dass als es mit ihm zu Ende ging, denn er war schon gegen 70, als ich ihn kennenlernte, aber sehr rüstig. Wir haben noch schöne große Wanderungen über die Berge an der Bergstraße miteinander gemacht. Wir wurden sehr bald herzliche Freunde. Aber er sorgte dafür noch rechtzeitig, dass sein jüngerer Freund, wie er ihn bezeichnete, und Nachfolger, der Staatsrat Rudolf Block, auch in in diesem Amt an seine Stelle trat und die amtliche Betreuung der Odenwaldschule übernahm und mir ein treuer Freund bis zu seinem Tod geblieben ist. Ich lege Wert darauf festzustellen, dass die regierenden deutschen Fürsten durchaus nicht alle Bismarck-Figuren waren, die unter dem Namen Serenismus eine Rolle in den Bismarckern spielten. Ich hatte das große Glück, jahrelang, also in Nabinder und in Wickersdorf, unter Herzog Georg II. Von Sachsen-Meiningen zu arbeiten. Und der Philosoph auf dem Thron war, im Sinne Platons, eine ganz wundervolle Persönlichkeit, die hat zweimal mit Prinzessin verheiratet und verwitwet war und in dritter Ehe eine bürgerliche Frau heiratete, was ihm natürlich von manchen Kollegen sehr verdacht worden ist.
Eine Prinzessin übrigens von Meiningen war jetzt vor einem Jahr in der Odenwaldschule als Studienreferendarin.
Ach, so.
Ich habe sie als Landesherrin begrüßt.
Ach.
Ja, ja, einen Anfahren. Die mussten ja nun nach 1945 auch flüchten aus ihren Besitzungen in Thüringen. Die leben jetzt irgendwo in Westdeutschland. Und Sie, eine Nachfahren, die junge, ungefähr 22, 23 Jahre, Fürstin oder Prinzessin von Sachsen-Meiningen, die war an der Odenwaldschule, ein halbes Jahr, glaube ich. Wussten wir aber noch gar nicht von ihr in guten Beziehungen zu diesem Fürstenhaus hergehen.
Ich war noch besonders befreundet mit dem zweiten Sohn, ich weiß nicht mehr warum, der Erbprinz Bernhard ausgeschaltet war, ob er früh gestorben ist. Jedenfalls als nach dem Tod des Vaters war Prinz Ernst, der zweite Sohn, der als Maler in München lebte und auch mit einer bürgerlichen Frau, eine Tochter von Wilhelm Menschen, Jensen, verheiratet war, der kam da als Kronprinz und betracht, freilich nur für sehr kurze Zeit, weil dann die Revolution ausbrach. Aber ich erinnere mich an eines herrlichen Abends, als er gehört hat, dass ich in München war, dann eingeladen hatte.
Als Sie bei Herrn Kerschensteiner waren, ja?
Ja, ja. Also ich war ja ziemlich oft in München, weil mein
Bruder
da
ja
lebte. Und so da kam ich auch mal mit Kerschensteiner zusammen. Der Simplizismus war selbstverständlich keine Kinderzeitschrift.
Nee.
Wurde von mir auch dementsprechend behandelt. Ich bekam ihn wöchentlich in geschlossenen Kuvert von meinem Bruder zugeschickt. Aber ich habe auch in Deutschland zeitweise leidenschaftliche Feinde gehabt. Und eine solche Clique reichte einmal eine sehr hässliche Verleumdungsschrift, umfangreiche Verleumdungsschrift beim Kultusministerium in Meiningen ein, wo ich als ganz unmoralischer Mensch, der die Kinder durch den Semitismus verderbe, hingestellt wurde.
Ach.
Ich war zufällig gerade in München gastweise und das Ministerium schickte mir den ganzen Kram zu, mit der Bitte, mich dazu zu äußern. Also betrachte mich gar nicht von vornherein als Angeklagten. Ich ging auf die Redaktion meines Bruders, versah mich mit reichlichem Material und verfasste nun eine eingehende, umfangreiche Erwiderungsschrift.
Die im Simplicissimus erschien.
Und illustrierte sie reich mit Ausschnitten aus dem Simplicissimus. Der Erfolg war durchschlagend.
Ja,
der Herzog, der die Regierungsgeschäfte in seinen Ministerien aufs Eifrigste mitmachte, wirklich da mitarbeitete, soll sich fast totgelacht haben über diese köstlichen Bilder aus dem Simplicismus. Und die Situation
war
gerettet.
Ja. Und Sie waren wieder ein ehrenwerter Mann, ja?
Ja. Aber da fällt mir noch ein kleines Erlebnis ein. Ich möchte noch erwähnen, dass ich aus Thüringen stammte und ganz fremd nach Hessen kam. Also obgleich meine Vorfahren zum allergrößten Teil aus Oberhessen stammten. Die Namen Kalmberg, C-A-L-M, Pallenberg, Schäfer,
Schäfer
und Brichleb. Das waren meine Vorfahren, in Lauterbach, Schlitz und so weiter. Nun traf es sich, dass auch in Meiningen gab es natürlich kein eigenes Kultusministerium. Es war auch eine Abteilung, und zwar diesmal das Justizministerium. Und ein gewisser Staatsrat Trinks war der Leiter. Aber ein gewisser Dr. Schmidt, der nicht den Titel Minister hatte, tat die Arbeit des Bundesministers. Und traf es sich, dass er verheiratet war mit Bertha, geborene Schäfer, einer Cousine meiner Mutter. Nun hatte ich vormittags öfters Geschäfte im Ministerium zu erledigen, hatte öfters mit einigen zu tun. Und dann erwartete mich regelmäßig die liebe Tante Bertha, wir liebten uns herzlich, war eine herzensgute Frau, kein besonders großes Licht. Erwartete mich regelmäßig zum Kaffee nachmittags bei ihr. Und wir unterhielten uns über alles Mögliche. Ich weiß nicht mehr, wie es kam, dass sie plötzlich hier redete. Auf dieses Gemein, sie war Schlitz und hatte so diese breite, oberhessische Aussprache. Dieses schmutzige, gemeine Schandblatt, der Symbolismus. Und plötzlich entrang sich dem Gehege ihrer Zähne der Ausruf: Ach, Heil, es ist doch ein Schand, dass man mit einem Bruder verwandt ist. Können Sie sich vorstellen, was für ein dummes Gesicht ich da machte? Mein Bruder war mein innigster und treuester Freund, und heimlich arbeite ich manchmal mit an meinem Symbolismus.
Also, Sie erzählten auch, dass Sie in Darmstadt Ihr Memorandum eingereicht hatten und dass Sie von der hessischen Regierung die Erlaubnis bekamen, die Odenwaldschule nun einzurichten. Ja. Können Sie ein Wort vielleicht auch dazu sagen, ob das Ministerium, wie es heute im Allgemeinen üblich ist, genaue Vorschriften erließ, Lehrpläne, nach denen Sie sich richten mussten, Mitarbeiter Ihnen vorschrieb oder zumindest die Erlaubnis sich vorbehielt, oder ob Sie da freier schalten und walten konnten?
Also meine umfangreiche Denkschrift, vielleicht könnte ich Ihnen gelegentlich eine Kopie davon zuschicken.
Herr Heb, das wurde uns ausgesprochen vorher.
Ja, schief.
Ja.
Die war sehr allgemein gehalten, so ganz allgemeine Gesichtspunkte von Menschenbildung und also eine ausführliche Apologie der Koedukation. Und ich bin dann nie aufgefordert worden, Näheres für die Organisation, den Unterricht und so weiter zu erteilen. Ich habe recht oft Aussprachen mit Beimrat Notmacher gehabt, wir standen so zueinander, wenn ich in Darmstadt irgendwas zu tun hatte, und zwar nachmittags, dann kam ich bei ihm vorbei, um mit ihm eine Tasse Kaffee zu trinken. Und er besuchte mich auch außerhalb dieses offiziellen Inspektionstages im Laufe des Jahres. Und wie ich schon erwähnte, wir wanderten nach Meliburgus, über Stelzenmeer und solche Punkte an der Bergstraße miteinander, mit einer Frau und noch ein paar Verwandten aus Darmstadt. Also, er war aus genaues orientiert. Übrigens, als ich vor einiger Zeit meinen Briefwechsel etwas in Ordnung brachte aus der alten Zeit, war ich gerade so erschrocken, was für ein dickes, umfangreiches Paket von Briefen vom alten Notnagel ich da vorfand, während wir doch und so häufig gesehen haben, also gar nicht viel Anlass zu Briefwechsel vorhanden war.
Herr Geheb, ich vermute, dass wir bei Ihnen überhaupt noch einiges für unser Archiv finden können. Ja, Sie erwähnten, Finn, dass Sie uns ein Doppel dieser Denkschrift schicken
Vor
können.
Einigen Jahren wurde mir mal gesagt, die Odenwaldschule besitzt gar kein Archiv.
Nein, wir haben wir auch kein nicht. Archiv. Wir hatten noch keins. Wissen Sie, die Odenwaldschule war bis vor einigen Jahren eigentlich ausschließlich für Gegenwart und Zukunft orientiert. Und wir hatten uns gedacht, dass das doch, wenn man etwas reifer wird, nicht die alleinige Haltung ist. Schon deswegen gar nicht, weil ja der Gründer der Odenwaldschule, dem wir ja die ganze Schule und vieles der inneren Organisation verdanken, ja noch lebt. dass es doch richtig sei, an seine eigene Vergangenheit auch mal zu denken und sich darum zu kümmern,
ja,
wie ist das mal gekommen und was für ein Erbe liegt ja noch vor, damit wir nicht so vermessen sind zu meinen, wir allein sind die, die es gemacht haben. Und so hatten wir uns vor einem Jahr eigentlich entschlossen, nun wirklich ein gutes Archiv anzulegen und all das, was noch erreichbar ist, nun da zu sammeln, damit wir jederzeit uns besinnen können.
Das will ich mal bedenken. Ich glaube, da würde ich noch manches finden. Und diese Erinnerungen unter den Gesichtspunkt stellen, wie Goethe, glaube ich, im Tasso sagt, was du bist, das bliebst du anderen schuldig.
Ja, ganz recht. Das wäre doch für uns, von diesem Standpunkt aus, wollen wir nämlich das Archiv doch anlegen.
Und da komme ich gleich noch auf eine Persönlichkeit, also auf einen weiteren deutschen Fürsten. Ich erwähnte meine verwandtschaftlichen Beziehungen zum Simplicissimus. Und Sie werden begreifen, dass die bayerische Regierung mich nach 3 Tagen glatt ablehnte. Sie hat an einem gehebt genug.
Das kann ich mir denken, ja. Ja, ja. Oder vielleicht wollte die bayerische Regierung auch, dass die anderen Länder auch ein bisschen Ärger am eigenen hatten, ja?
Also, wenn ich mit meinem Bruder zusammen war, nahm er mich manchmal in einen Café mit, wo ich nun diese ganze Bande, Olaf Gulbrandsen und seinen Bruder Hans Kasper, bei dem ich Skilaufen gelernt habe, in Fischhausen am Schliersee bei München, und Ludwig Thoma und,
ja, ganz
und Heine. Thomas Theodor Heine, ja, und Wilke und Rettwitschek und wie sie alle
die
hießen,
sie alle, die
zusammen vorfand, ja, und wir uns mehr und mehr befreundeten. Und nun war der letzte hessische Großherzog, Ernst Ludwig, der damals ein Mann mittleren Alters war, als er die Odenwaldschule anfing, ein ziemlich einfacher, schlichter Mensch, aber durchaus kulturell gesinnt. Ganz und gar gegen Militarismus, gegen Krieg. Er stand auch nicht besonders gut zu seinem Schwager, dem Kaiser. Er ließ nach und nach eine Menge hervorragender Künstler, Architekten, Maler und so weiter an seinen Hof kommen. Er veranlasste sie, sich in Darmstadt anzusiedeln. Und die hatten natürlich wieder Beziehungen zu den Simplicismus-Künstlern in München. Außerdem machte ich Bekanntschaft eines sehr liebenswürdigen, feinen Hofbeamten. Das war auch ein Mann mittleren Alters, namens Zobel, Z-O-P-E-L. Leider habe ich ihn dann ganz aus den Augen verloren, als ich die Odenwaldschule hatte. Und ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, was aus ihm geworden ist. Er war mit einer blonden, liebenswürdigen Frau verheiratet. Der war Direktor der Großherzoglichen Privatbibliothek. Also auf diese Weise wurde dem Großherzog von mir und meinen Plänen erzählt. Und ich erhielt eines Tages eine liebenswürdige Einladung von seiner königlichen Hoheit, das war im Spätherbst 1909, und er empfing mich in dem Audienzsaal des alten Schlosses. Am Wilhelminenplatz heißt
ja,
es wohl,
ganz recht.
Oder Lange Ludwig stand oder noch steht.
Steht noch.
Steht noch?
Ja, ja.
Merkwürdig, dass er
verschwunden ist. Ja, der ist erhalten geblieben. Ja, der steht fest.
Und er ging da eine halbe Stunde mit mir auf und ab. Und um sich mit mir zu unterhalten über meine Ideen und Pläne und mir die Eigenartig mir noch völlig unbekannten Odenwald zu schildern. Dann setzte sich mal seinen Schreibtisch, nahm aus dem Papierkorb ein gebrauchtes Kuvert, und auf der Rückseite zeichnete er mir eine kleine Skizze vom Odenwald auf und trug mir nun vor über die Eigenart dieser verschiedenen Gegenden des Odenwalds. Sie wissen ja, wichtig war es ja für mich ja später, dass der Westteil des Odenwaldes Granit ist, und wir in erster Linie einen Granitsteinbruch anlegen mussten, als wir uns da ansiedelten.
Ach, die Steine zum Bauen, die haben sie selbst gewonnen, ja?
Ja. Und wir, das war im Spätherbst, dann haben meine Frau und ich eifrig Wanderungen, auch Autofahrten mit Freunden durch den Odenwald gemacht. Im Januar bekam ich, es hat sich herumgesprochen, dass ich nach einem Haus, wo wir gleich anfangen können, dass wir nicht erst bauen müssen. So viel Geduld hatten wir nicht. Also, dass wir gleich ein Haus haben wollten. Das hat sich herumgesprochen, dass ich das suchte. Bekam ich von einem kleinen Volksschullehrer in Rheinhessen, hieß er Müller, bin nicht mehr sicher. Es war ein Neffe des alten Schmidt. Ich glaube, der hatte den Titel beigeordnet. Ist das möglich? Also, in Unterhambach war ja eine richtige Bürgermeisterei.
Ja,
in Oberhambach war so der Dorf, es war ein sehr kleines Dorf, nur einige Bauernhöfe. Ein hochgewachsener, etwas älterer Mann. Ich glaube, man nannte ihn Beigeordneten Schmidt.
Ja.
Der ja so gerade unterhalb des Goethehauses wohnte. Ich glaube, ein Neffe von ihm war es, der durch Professor Heinrich Messendorf ein nettes, kleines, geschmackvoll eingerichtetes Hotel hatte bauen lassen, das durch die alte Mutter, die verwitwete alte Mutter dieses Volksschullehrers, bewirtschaftet wurde. Die Sache ging natürlich gar nicht. Und er schrieb mir einen Brief, beklagte, dass es nicht gehe mit seinem Hotel, er wolle das Haus verkaufen. Wir verabredeten ein Treffen am Bahnhof Hettenheim, einem sonnigen Tag im Januar und sehr schönen, ich glaube schon mehr frühlingsartigen Wetter. Jedenfalls war sehr klar und sonnig. Und da führte er uns über die Starkenburg auf den Lindenstein. Und vom Lindenstein konnte man gerade herunter auf das Haus sehen. Ich war sofort in Enthusiasmus, wie herrlich das gelegen sei. Das müssen wir unbedingt nehmen. Und das wurde sehr rasch perfekt. Wir gingen noch runter und gingen in das Parterre des Hauses hinein, tranken da Kaffee, bewirtet von der alten Frau Müller, wie sie hieß, und die Sache war recht abgemacht. Da fingen wir an. Aber das Goethehaus ist dann sehr viel in die Breite und in die Höhe ausgebaut worden. Daneben waren wir so eine Art Schuppen, wo eine Hobelbank stand. Wir konnten gleich in den all diesen Räumen, es waren vielleicht ein halbes Dutzend Kinder, mit denen wir anfingen.
Ach, Sie haben gleich in der Schule angefangen, nachdem Sie das Haus
verkauft haben? Nein, im April.
Also.
Am 14. April 1910.
Und mit dem kleinen Haus
das offizielle,
erst, ja?
Bitte?
Und mit dem kleinen Gasthof erstmal, ja?
Ja, ja. Das war die offizielle Eröffnung der Odenwaldschule, 14. April 1910. Also wir hatten doch wenige Mitarbeiter nur, natürlich, und gleich tüchtige, verständnisvolle, manche, die schon seit Monaten darauf gewartet, sich darauf gefreut hatten, zum Teil mich in Wickersdorf besucht hatten, als ich noch dort war. Und zunächst auch nur ziemlich wenige, meistens größere Schüler. Es war ein junger Studienreferendar vom Realgymnasium in Darmstadt, der zu mir überging und gleich ein paar größere Schüler mitbrachte, mit denen man verständlich reden konnte, über die Eigenart der Schule. So kam das Zusammenleben rasch in Gang. Es interessiert Sie vielleicht, dass ich habe immer mehr als ein Stubengelehrter, als ein Bücherwurm gegolten. Und ich erwähnte ja schon, dass ich die theologische, philosophische
und die medizinische
Fakultät durchstudiert habe. Zum Teil, weil ich ja noch im Unklaren war, welchen Beruf ich auch.
Mochten Sie die Juristen wollte. Nicht leiden, Herr Geheb,
ich
oder
hatte eine,
ist das zufällig?
Ein Vorurteil gegen die Juristen.
Aha.
Erst in höherem Alter ist mir
der Nutzen
mehr Verständnis
ja.
aufgegangen. Zum Beispiel ist mir einer sehr sympathischen Juristen, der jetzige Bundesrat, der Schweiz Dr. Helpmann, der vorher eine Art Kultusminister des Kantons Bern war. Sie wissen, jeder Kanton hat seine eigene Regierung, seinen eigenen Kultusminister. Jeder Kanton, selbst die kleinsten Kantone in der Schweiz, er hat nicht den Titel Minister, sondern Erziehungsdirektor. Das war Dr. Feldmann jahrelang und da sind wir Freunde geworden. Dann wurde er Bundesrat und Bundespräsident. Ich halte ihn für den geistig bedeutendsten Mann in der ganzen Schweizer Regierung. Ein wirklich Staatsmann von Format. Und er ist, ist kürzlich 60 geworden. Und sehr tätig und sehr frisch. Ich hoffe, er wird dem Land noch lange erhalten bleiben. Und der, als ich ihm mir eine Antrittsaudienz gewährte, als ich hierher gekommen war in seinen Kanton, sagte gleich entschuldigend, ich bin ja nur Jurist, als ob er nichts von Erziehung, von Pädagogik verstände, aber er hat dann in seiner langjährigen Freundschaft bewiesen, wie viel er von Pädagogik und speziell von der Eigenart der Kontinuität versteht.